Der Börsenpodcast, Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung.
Also ich heiße Karl Tonontaxis, ich bin Rentner. Ich war früher beim Militär, ich war Generalstabsoffizier und bin seit vielen Jahren in der Kunst tätig, nicht als Künstler, sondern ich handle mit Kunst.
Herr Prinz von Tonontaxis, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen. Ich habe die Visitenkarte bekommen von Stiftung Bayerisch-Sächsischer Kulturbesitz. Ist Kunst und Kunsterhalt eigentlich eine öffentliche Aufgabe? Also Schlösser, Parks und die Erhaltung der Kunst?
Nicht nur. So schlimm das auch klingt, Kunst lebt seit der Antike von den reichen Menschen. Große Kunst kostet furchtbar viel Geld. Und das war immer so. Und das bezahlen die reichen Menschen. Einen Richter in Deutschland, das ist wohl der heute weltweit höchstbezahlte Künstler, da gibt's halt die berühmten Bilder von ihm, halt 100 Millionen. Und die bezahlen eben nur die Reichen. Und Kunst lebt von reichen Menschen, zu denen ich, zu meinem Bedauern, nicht gehöre, auch wenn ich so heiße.
Warum ist das so? Ich würde vermuten, Sie haben, ich kenne Ihre persönliche Situation nicht, Sie haben viel Wald, viel Besitz, aber kostet...
Ich habe keinen Wald, keinen Besitz. Mhm. Ich habe mit Mühe und Not eine Insolvenz überstanden und lebe vor allem von einer Mini-Pension und meinen wohlhabenden Kindern.
Als ich mich hier vorbereitet habe auf den Event Peschkehaus, habe ich mich intensiv mit Kunst beschäftigt. Und ich habe so viele Definitionen von Kunst gelesen und bekommen. Was ist für Sie Kunst?
Ich liebe zwei Definitionen. Die eine ist von Andy Warhol. Das ist eine echte und wahre. Der sagte, Kunst ist, was ich verkaufen kann. Der zweite stammt von dem Ferdinand von Schirach. Der sagte, Kunst ist, was ein Künstler macht. Das ist ironisch gemeint, weil vieles, was als Kunst verkauft wird, ist nicht von Künstlern gemacht, sondern von irgendwelchen Leuten, die dich in der Kunst versuchen.
Echte und wahre und Kunst ist das, was von Künstlern gemacht ist. Hier in dem Ort, das ist eine sehr schöne Kirche, da bin ich heute Morgen mal rübergelaufen, dachte ich, die ist wunderschön, das ist Kunst. Wie definiert sich der Wert von Kunst? Eigentlich noch nur von dem, dass sich ein Menschen finde, der bereit ist, dafür Geld auszugeben.
Ja, wenn die Kirche nicht reich wäre, hätte sie nicht diese Kunst. Wenn sie in die Wieskirche gehen, die manche Leute als völlig überladen bezeichnen, weil sie nicht verstehen, dass eine Kunst in einem bestimmten Zeitraum eine bestimmte Kunst war. Es ist ja nicht so, dass ein Bild, was 1990 gemacht wurde, jemandem gefällt, der vielleicht in 100 Jahren lebt und umgekehrt. Die immer brauchte man Reiche. Man brauchte die, vor allem die Kirche, die hat natürlich auch etwas viele Menschen ausgenutzt und ihnen erklärt, wenn sie in dieser schönen Kirche was, für diese schöne Kirche was tun, dann kommen sie in den Himmel. Es müssen ja nicht nur reiche Privatpersonen sein. Es gibt Firmen, große Firmen, die viel Geld ausgeben für Kunst. Es gab eine Bank in München, den Namen habe ich leider vergessen, und der Honorarkonsul, der Vater des jetzigen, war der Chef dieser Bank. Man hat ihn riesige Vorwürfe gemacht, weil er so viel Geld für Kunst ausgegeben hat, die in dieser Bank hing. Als diese Bank geschlossen war, war diese Kunst das Wertvollste, was diese Bank besaß.
Man kann ja Kunst so ein bisschen mit Börse vergleichen. Ich habe eine Aktie und die hat einen gewissen Wert. Wenn das Interesse da ist, dann steigt der Preis. Wenn eine gewisse Knappheit da ist, dann steigt auch der Preis, weil das hängt ja von der Anzahl der Aktien ab. Ist Kunst mit der Börse vergleichbar?
Das vermag ich nicht zu sagen. Da kenne ich mich zu wenig mit der Börse aus. Ich habe es Ihnen ja vorher erklärt. Ja, wahrscheinlich wie jedes Gut, ob Börse oder Kartoffeln oder Kunst. Wenn es knapp wird, wird sie teuer. Es gibt ja so viele Menschen, die sich darüber aufregen, dass es vor allem in den USA Leerverkäufe gibt. Was einfach die Menschen nicht wissen, warum das so gemacht wurde und was das Sinn dahinter steht. Dahinter ist, und so hat es angefangen, Bauern in der Midwest hatten mal eine gute, mal eine schlechte Ernte. Wenn die sehr schlecht war, waren diese Bauern ruiniert. Dann zogen sie weiter irgendwo anders hin. Kamen Menschen und haben gesagt, pass mal auf, ich kaufe dir deine Ernte ab. Sagt er, ja, Moment, jetzt ist Februar, die habe ich ja noch gerade. Ich zahle dir für deine Ernte einen bestimmten Betrag. Der hat ja gar nichts. Das gab's noch gar nicht. Und der kaufte das. Und der Bauer wusste, ich überlebe. hat er eine schlechte Ernte, hat er gute Karten. Hatte der andere die Entschuldigung Arschkarte gezogen. Hat er eine gute Karte, hat er Pech gehabt, hat er nicht so viel verdient, wie er könnte. Und so ist es, ist immer ein, an der Börse, überall im Leben, immer das Angebot und Nachfrage. Es ist nicht so, wie uns viele Politiker weismachen wollen, dass man das regulieren kann. Es reguliert nicht. Und wenn es reguliert wurde, hat es nicht funktioniert. Schauen Sie sich die Sowjetunion, die DDR, alle an. Hat nie funktioniert. Nie.
Was ist für Sie die Definition von Börse? Was ist Börse?
Das habe ich Ihnen doch vorher erklärt. Wollen Sie es nochmal hören?
Gerne, ja.
Ein kleiner Bub fragt seinen Papa, was ist die Börse? Sagt er, das ist ja kompliziert. Ich erkläre es dir mal an einem Beispiel. Wir hatten doch einen Garten und hinten im Garten hat die Mama doch eine Hütte gebaut. Was hat sie damit gemacht? Und hat den Hühnerstall reingebaut und hat 12 Hühner und einen Hahn gehabt. Ja und? Ja, dann hat man ein paar Eier in der Woche. Gut. Ja, weiter? Ja, dann hatten wir 30 Hühner und 12 Hähne und hatten jeden Tag ein Ei. Ja, wieder ein Jahr weiter? Ja, dann hat die Mama so viel Eier gehabt und hat Eier und Hühner verkauft. Und wieder ein Jahr weiter? Ja, da war das große Hochwasser. Und alle Hühner und Hähne sind ertrunken. Enten hätten wir uns kaufen sollen. Das ist die Börse. Ich finde das wirklich eine gute Definition. Ja, man kauft immer sehr oder sehr häufig das Falsche. Ich selbst habe kein Geld. Ich habe auch einmal an der Börse spekuliert mit Freunden. Und die Firma hieß NIP, Never in Profit.
NIP, Never in Profit, okay.
Wir haben einmal verdient, da gab es im Fernsehen einen Bericht. In Amerika wurden die Leute gesucht, die die beste Prognose hatten. Da gab es zwar dann einen, das fand ich nicht so komisch. Nummer 2 war ein Affe, der mit einem Pfeil auf Aktien warf. Und der war zweitbester. Am besten waren Hausfrauen. Ganz einfache Hausfrauen, die sich darauf konzentriert haben, was in den Supermärkten und anderen Märkten, wo sie Kleider kaufen oder sowas, neu ist und gut verkauft wird. Da haben die Aktien gekauft und die waren die Nummer 1. Ich weiß nicht mehr, wann das war, aber vielleicht 30, 40 Jahre her.
Also die Geschichte mit dem Affen kannte ich, die Geschichte mit den Hausfrauen ist neu, aber das kann man sich sehr gut vorstellen.
Das macht auch Sinn.
Ja, Sie strahlen viel Lebensweisheit aus. Ja, Sie haben ja auch eine Rede gehalten heute. Was würden Sie denn jungen Menschen mit auf den Lebensweg gehen? Eine Person, die vielleicht jetzt gerade einen Beruf sucht und ins Leben hineinstartet, bevor das Rush-Hour des Lebens kommt.
Ich habe 2 Kinder und 4 Angeheiratete. Meine Kinder sind sehr erfolgreich. Meine beiden leben in München. Nein, arbeiten. Mein Sohn hat eine Firma in München. Beide leben am Tegernsee. Ich habe ihnen niemals etwas geraten. Weil ich habe als junger Mann nur einmal zugehört, meinem Vater, und da habe ich eine falsche Entscheidung getroffen. Ich kann niemanden raten. Da bin ich auch zu dumm dazu. Das kann ich gar nicht. Aber viele Jungs oder Mädchen werden gelenkt. Nein, die sollen das selber finden. Die sollen alles, den Scheiß, den wir im Leben gemacht haben. Mit 85 hat man viel Mist gemacht. Müssen sie selber erleben. Müssen sie selber durch.
Ach, das ist eine schöne Lebensweisheit. Was haben Sie für Mist gemacht, wenn Sie sagen?
Das möchte ich Ihnen nicht sagen.
Okay, alles klar. Wir sind im Peschke-Haus. Wie würden Sie die Kunst von Peschke beschreiben? Also als ich die Figuren gesehen habe, dachte ich, die kenne ich. Die sieht aus wie meine Nachbarin.
Hilf mir schnell, wie heißt der berühmte Künstler, der solche Kunst macht?
Botero.
Der erinnert mich daran. Ich persönlich kannte ja noch den Christian Peschke. Ich habe mich mit ihm unterhalten. Er hat mir ein Buch geschenkt, das da auch auslegt. Er hat mir eine Widmung gegeben, im Gegensatz zu manchen anderen Leuten. Und ich, wissen Sie, die Kunst hat ein Riesenproblem in meinen Augen. Die Kunst wird bewertet nach Namen. Die Menschen interessieren sich, die wenigsten Menschen, es gibt Ausnahmen, interessieren dich nicht für die Kunst, sondern für den Namen. Ich habe einen Picasso. Ich habe einen Monet oder einen Manet. Das ist genau das, was die Kunst nach oben bringt, weil die Leute stolz sind. Ich hatte einen Sohn, der lebte viele Jahre, Stiefsohn, oder wie ich sage, ja, in Hongkong. Er sagt, da gibt's tolle Museen, aber da ist kein Mensch drin, außer Touristen. Aber wenn man ihn eingeladen war irgendwo, hier, schau mal, ich habe ein Manet, ich habe ein Monet, ich habe ein Chagall, ich habe was auch immer. Die Leute wussten gar nicht, wer Chagall oder wer Monet oder Manet. Der Name. Und das ist ein Problem, aber auch eine große Hilfe für die Kunst, weil die Leute können sie kaufen. Wer kann dich denn heute ein Bild für Millionen kaufen? Ich nicht, die wenigsten. Sie wahrscheinlich auch nicht.
So ist es. Also, das kann ich gut verstehen. Ich habe ein ganz simples Kultur- und Weinverständnis. Bei Wein kenne ich zwei Zustände, schmeckt und schmeckt nicht.
Richtig.
Und bei Kunst kenne ich auch zwei Zustände, gefällt mir nicht. Ich wüsste auch gar nicht, zu welchem Künstler oder zu welchem Stil das jeweils passt, wenn ich mir das anschaue.
Ich sehe das ganz genauso. Ich habe lange gebraucht und es noch nicht ganz geschafft, um manche moderne Kunst zu verstehen. Ich habe einen guten Freund, der auch in Kunst tätig ist, der hat gesagt, ich habe aufgegeben. Ich mache, das interessiert mich nicht mehr, weil ich es nicht verstehe. Warum müssen Pferde blau sein? Also deswegen mache ich es genauso wie Sie. Ich sage, das ist schön. Und oft ohne zu wissen, wer es gemacht hat. Oft ist da ein völlig mir unbekannter Künstler. Hatte mal ein Werk vom Peschke, das habe ich einem Düsseldorfer Galeriebesitzer angeboten. Gesagt, schauen Sie mal, da sagt er wirklich, das muss ein lokaler Künstler sein. Damit komme ich nicht weiter. Nein, das will ich nicht. Er hat dich gar nicht dafür interessiert, ob es schön ist oder nicht. Er hat dich dafür interessiert, kann er schnell wieder weiterverkaufen oder nicht. Und ich habe in meinem Mobiltelefon so ungefähr 12 Zentimeter hohe Bilder von 12 Zentimeter hohen Statuen. 12 nach den Sternbildern und eine ist die Europa. Sind von einem ganz berühmten Künstler, Deutschen. Schauen aus, als ob jemand etwas gar nicht kann. So sehen die aus. Jedes dieser Werke wird nicht einmal verkauft, sondern ist vielfach gemacht. Und man will dafür 11.000 Euro. Ich kann Ihnen sagen, wenn Sie mir schenken, wäre es bei mir im Keller.
Sie waren ja bei der Stiftung auch Vorstand oder sind es immer noch? Was ist denn die Aufgabe der Stiftung gewesen?
Ein Münchner Steuerberater und Wirtschaftsprüfer hat diese Stiftung gegründet und hatte einen Vorstand. Dieser Vorstand hat nach Berlin geheiratet und hat gesagt, ich kann das nicht mehr machen. Hat er mich angerufen und gesagt, kennst du den Kunden ein bisschen aus? Kannst du das mal für ein paar Monate nehmen, bis ich jemand gefunden habe? Das ist jetzt 10 Jahre her, ich mache es immer noch. Wir wollten unter dem Radar sein. Wir haben ein paar Ausstellungen organisiert. Auf eine bin ich besonders stolz. Vor einigen Jahren hat mir ein Bürger Lichtensteins, und jedenfalls lebt er dort, der hat mit einem anderen zusammen die wohl größte Sammlung von Ikonen in privater Hand, über 180 Stück. Da haben wir 89 der Besten nach München gebracht, in die Residenz, und haben dort eine Ausstellung gemacht. Die war sehr erfolgreich, weil wir von Anfang an gesagt haben, Sie können nichts kaufen, können nur anschauen. Erfolgreich, weil die Menschen untereinander sich gefunden haben. Die haben gewusst, keiner will von mir was, und war eine sehr erfolgreiche Sache. Dann habe ich eine Sache zusammen mit dem Herrn von Stengel, der heute auch da ist, organisiert für die Frau Peschke im Künstlerhaus in München. Da hat uns der Blitz getroffen. Einen Tag nach der Vernissage wurde wegen Corona alles geschlossen. Also ich kann Ihnen sagen, Kunst, das Schönste, was es gibt, kompliziert, zum Teil schlecht bezahlt, zum Teil überteuert. Er hat es 2-3 Mal heute gesagt, es ist ein unregulierter Markt. Da gibt es keine Regularien.
Ist vielleicht auch mal gut so, dass
nicht
alles
reguliert. Ja, ich habe da gar nichts dagegen. Denn wenn Ihnen was gefällt, dann zahlen Sie den Preis. Wenn ich das Bild auch will, aus einem anderen Grund, zahlen Sie mehr, weil Ihnen gefällt's ja. Und ich will es nur haben, weil ich der Mama was schenken will oder so. Ich finde es gut, da haben Sie völlig recht.
Herr Prinz von Thurn und Taxis, vielen Dank, dass Sie Zeit genommen haben. Herzlichen Dank.
Danke.
Der Börsenpodcast.